weil man stehen und sitzen darf. Aber du darfst natürlich immer sitzen. Ich habe noch ganz kurz drei kurze Punkte, die ich mit dir teilen möchte. Zum einen, ich war gerade am Anfang nicht da, Ruth hat es, glaube ich, gesagt, Power Kids und mittendrin findet heute nicht statt. Das ist schade. Vielleicht hast du als Mama oder als Papa in den letzten Wochen schon mitbekommen, dass ein paar Sachen da so ein bisschen durcheinander liefen. Und das hat auch einen Grund, weil wir im nächsten Jahr etwas Neues starten, ein neues Konzept für unsere Kids, weil sie das Beste verdient haben. Wir haben ein Jahr in diesen Containern verbracht und wir haben gesagt, wir möchten in diesen Containern, in diesen jetzt bestehenden Gruppen, möchten wir nicht immer wieder neue Leute reinpacken, damit das irgendwie am Leben hält, sondern wir möchten etwas Neues vorbereiten, damit das ein richtiger Knaller wird für unsere Kinder. Und deswegen bitte ich euch als Gemeinde und natürlich auch als Eltern, dass ihr das jetzt einfach bis zum neuen Jahr noch so mitträgt, eure Kids immer schön viel Süßigkeiten mit in den Gottesdienst bringt. Dann schaffen sie auch 1,5 Stunden durchzuhalten. Und dann dürfen wir uns freuen, dass Gott nächstes Jahr für unsere Kids was richtig Cooles vorbereitet hat. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die am Start sind. Und das wird eine richtig gute Sache. Dann eine leider traurige Nachricht. Am 29. Dezember findet kein Gottesdienst statt. Das ist sehr schade. Aber wir haben als Gemeinde in den letzten Wochen, Monaten einiges durchgemacht. Davon sind auch Teams betroffen, auch wir als Pastoren. Und wir haben gesagt, wir möchten unseren ganzen Fokus auf Heiligabend legen. Wir werden dort 2 tolle Gottesdienste feiern. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das einfach mittragen könnt, dass wir am 29. keinen Gottesdienst haben. Trefft euch gerne in kleinen Gruppen, besucht mal die anderen Gemeinden in Oldenburg, nehmt einen lieben Gruß mit. Genau. Und ihr habt es gesehen, im Foyer, da hängen so weiße Zettel mit der Tagesordnung. Wir haben nämlich am Donnerstag, den 19. Dezember, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Wir hatten ja schon am 28. eine. Johannes Justus war leider krank. Deswegen haben wir den Punkt aus dieser Mitgliederversammlung auch in diese wieder reingenommen. Er möchte ein bisschen was erzählen zu dem Prozess, den er sich vorstellen kann mit uns als Gemeinde. Aber auch andere Abstimmungen finden da statt. Deswegen kommt zahlreich und lasst uns da als Gemeinde gute Entscheidungen treffen. So. Jetzt ist der Infoblock vorbei. Und ich habe noch eine Bitte an euch, okay? Ich habe meine Hose, meinen Gürtel heute vergessen. Wenn man meine Boxershorts sieht, dann macht ihr einfach so, okay? Und dann ziehe ich meine Hose wieder hoch, ja? So ist das mit 2 Kindern. Okay, ich starte direkt mit einer Bibelstelle, die ziemlich bekannt ist. Und ich habe diese Bibelstelle ausgewählt, weil in dieser Bibelstelle unglaubliche Kraft steckt, weil sie ganz viel mit mir und dir zu tun hat. Sie hat nämlich mit unserer Identität zu tun, das, was uns ausmacht. Aber sie möchte uns auch Richtung vorgeben und Prioritäten setzen. Und ich hoffe, ihr seid bereit. Und wir starten direkt in Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Starke Verse, wir kennen sie alle. Und allein dieser zweite Vers ist so wichtig für uns, denn er sagt, Jesus kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Und wir an seine Stelle gesetzt, es ist nicht unsere Aufgabe zu richten, andere zu verurteilen, die anders denken, die andere Hintergründe haben, die natürlich vielleicht auch komisch sind, sondern unsere Aufgabe ist es, ihnen Jesus zu zeigen. Aber wir starten mal von Beginn. Mein erster Punkt für heute Morgen ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Glaubst du, dass das eine Wahrheit ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass das die wichtigste Botschaft und die beste Nachricht für Menschen ist? Glaubst du das? Und ich habe mich gefragt, warum vorenthalten wir dann diese Botschaft anderen? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage, aber es ist eine ganz wichtige Frage, uns diese zu stellen. Weil ich merke das in meinem Leben, vielleicht geht es dir auch so, wenn ich etwas richtig Cooles entdecke, zum Beispiel, wenn ich was sparen kann. Ich bin so ein Schnäppchenjäger, habt ihr schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Dann teile ich das sofort mit jemandem, der das brauchen könnte. Wenn ich was sehe, ich teile das sofort. Und ich weiß auch, dass ich schon ganz vielen Leuten meinen Osteopathen empfohlen habe, weil der Typ das einfach drauf hat. Und wenn ich sehe, hey, da braucht jemand was für einen Rücken oder so welche Sachen, dann ist er immer der Erste, den ich nenne. Aber irgendwie mit dem Glauben ist das ja immer so eine Sache. Doch es gibt in der Bibel eine These und die kann man irgendwie nicht anders drehen und sie lautet, Jesus ist gekommen für die Verlorenen. Jesus ist gekommen für die Verlorenen, denn wir lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, um zu suchen und um zu retten. Und ich merke es bei mir, ich bin jetzt schon seit über 13 Jahren getauft, dass es immer wieder mein Herz berührt, dass dieser Gott dazu bereit war, das für mich zu tun. Dass dieser Gott bereit war, seinen Sohn in diese Welt zu senden. Und ich merke es auch immer wieder bei mir, dass es einfach manchmal viel zu groß für mich ist, dass Gott sowas für mich getan hat. Aber es ist eine Wahrheit, die jedem gilt. Dir, mir und der ganzen Welt. Aber ist diese Welt, die Gott so sehr liebt, auch etwas, was dein Herz berührt? Diese Welt, die Gott so sehr liebt, ist es etwas, was dein Herz berührt? Ich weiß, es ist dir bekannt und wir wissen das alle. Die Ranger lernen diesen Vers immer, damit sie so einen schönen Aufsticker hier bekommen. Aber ist es auch hier bei dir? Ist es hier in deinem Herzen? Ich erinnere mich noch gut an einen Einbruch bei meinen Eltern. War zum Glück der einzige Einbruch, den wir so erlebt haben. Denn bei uns war eigentlich immer jemand. Bei uns konnte man gar nicht einbrechen, bei uns war immer jemand zu Hause. Wir sind ja eine große Familie. Aber an dem Abend hat mein Bruder Verlobung gefeiert und wir waren also alle weg. Und wir kamen nach Hause und auf einmal stand die Fenstertür zum Garten offen. Und als wir auf einmal peilten, dass bei uns eingebrochen wurde, waren wir auf einmal alle erschrocken und schauten im Wohnzimmer nach. Denn weiter waren die Diebe nicht gekommen. Und wir guckten, oh nein, das ist weg. Oh nein, das ist weg. Der Fernseher war zum Glück noch da, der war zu groß. Aber mein kleiner Bruder, der stand da so. Und er wirkte mir irgendwie ein bisschen sehr gechillt. So, ne? Und doch plötzlich, auf einmal, zuckte er so, rannte nach oben, kam runter und war vollkommen betroffen. Diese Schweine. Seine PSP wurde auch geklaut. So eine kleine Handkonsole, ne? Die war nämlich auch im Wohnzimmer und auf einmal war er tief betroffen. Und ich soll auf jeden Fall an dieser Stelle noch sagen, mein kleiner Bruder war da noch ein bisschen kleiner, ne? Sonst dürfte ich nämlich nicht diese Geschichte erzählen. Natürlich fand er diesen Einbruch nicht schön, aber erst als etwas, was ihm wichtig war, was für ihn von besonderem Wert war, was verloren gegangen war, war er auf einmal total betroffen. Und deswegen, Gott liebt diese Welt. Ist es deins? Ist es dir wertvoll? Macht es dich betroffen? Antje hat es auch schon gesagt, an Weihnachten sollen wir uns freuen an Jesus, das darf auf keinen Fall fehlen, aber es ist auch ganz wichtig, notwendig für uns, unser Herz an Jesus Herz zu legen, zu spüren, zu fühlen, was er denkt, was er fühlt, wenn er an diese Welt denkt, die er so liebt. Was es bedeutet, das Allerliebste zu verlassen, um zu suchen, was verloren gegangen ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die wichtigste Erkenntnis eines Christen. Gott liebt mich. Und es kann für dich die größte Überzeugung sein, die du hast, dass Gott dich liebt. Denn sie sagt, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott einen Plan für dich hat. Ich kenne manche Christen, und das begegnet mir nicht selten, die sagen, hey, Gott ist gut, aber dass Gott wirklich auch einen Plan für mich hat, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Aber Gott hat dich nicht nur lieb, sondern er liebt dich und er möchte das Beste für dich. Und wenn diese Erkenntnis, dass Gott dich so sehr liebt, nicht hier in deinem Herzen ist, nicht tief verankert ist, dann werden wir das Leben, dieses ewige Leben, was Gott für uns bereithält, nie wirklich begreifen. Denn es ist nur aus seiner Liebe zu verstehen. Und besonders, wenn wir mal von uns selber wegschauen, auf diese Welt, auf die anderen, dann ist es so wichtig, dass wir begreifen, dass Gott uns liebt. Und deswegen habe ich hier auch in dieser nächsten Stelle drei Ausrufezeichen gemacht, weil es so wichtig ist, das zu begreifen. Wenn es darum geht, diese Message, dass Gott die Welt liebt, dass Gott Menschen liebt, weiterzugeben, dann fängt es nicht mit einer Aufgabe an, es fängt nicht mit einer Mission an, sondern es fängt hier drin, in deinem Herzen an, tief ergriffen zu sein von der Liebe Gottes zu dir und von der Liebe Gottes zu anderen Menschen. Denn wir können nur das weitergeben, was wir wirklich verkörpern, worauf wir wirklich unser Vertrauen und unsere Überzeugung setzen. Und deswegen meine Frage an dich, ist es dir bekannt oder ist es auch wirklich deins, dass Gott dich liebt, dass er gut ist, einen Plan für dein Leben hat, er der Gott der Liebe ist, der Hoffnung, der Vergebung, der Perspektive und niemand anderes dein Leben so füllen kann wie er? Dann möchte ich dich ermutigen, nutze diese Adventszeit, um dein Herz mit diesen Gedanken neu zu füllen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so Verlorene hört, das klingt schon ein bisschen komisch, oder? Die Verlorenen. Aber die Verlorenen sind einfach Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen, die Gott verloren gegangen sind und er möchte sie wieder zurück bei sich haben. Aber wenn wir von Verlorenen sprechen, im biblischen Sinne, dann hast du vielleicht schon innerlich, sind bei dir vielleicht schon ein paar Begriffe hochgekommen, da kommt automatisch dieser Begriff Evangelisation vor. Und da haben wir ganz unterschiedliche Berührungen mit. Da gibt es die einen, die sagen, yeah, endlich spricht er davon, Evangelisation. Yes, wir müssen wieder auf die Straße, let's go, am besten jetzt alles niederlegen und wir gehen jetzt nach draußen. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich weiß ja, dass ich evangelisieren soll, aber du weißt doch, Dani, ich bin schüchtern. Ich bin doch so ein kleiner, schüchterne Person. Dann gibt es noch die anderen, die sagen, hey, dieser Begriff ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist so ein Oldschool-Begriff, den hat man früher benutzt, wo man noch so Zelte aufgebaut hat und evangelisiert hat. Aber Evangelisation ist keines dieser dreien in erster Linie, sondern das Bewusstsein, dass wir die beste Botschaft haben, die diese Welt jemals empfangen haben. Die beste Botschaft, die die Menschheit jemals empfangen hat. Nirgendwo anders gibt es solch eine Botschaft. Und diese zwei Verse bringen so stark zum Ausdruck, dass es niemals etwas dergleichen gegeben hat in der Geschichte. Und vielleicht hat diese Botschaft dich schon getroffen, sie hat dich berührt, du folgst Jesus nach. Aber dann möchte ich dir sagen, dass diese Botschaft nicht dafür gemacht ist, in uns zu bleiben, sondern eine Botschaft, die geteilt werden muss. Denn eine Botschaft ist nur eine Botschaft, wenn wir sie weitergeben. Das müsst ihr alle mal Bohr sagen. Ja, genau. Erste Erkenntnis heute. Ganz tief. Denn jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du diese Botschaft in dir lässt, dann verliert sie an Kraft in deinem Leben. Nicht in sich, diese Botschaft bleibt immer kraftvoll, aber sie verliert Kraft in dir. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er möchte, dass sie gerettet wird und nicht verloren geht. Dass sie nicht verpasst, was er für sie bestimmt hat, nicht verpasst, was er mit ihnen in diesem Leben schon vorhat. In Lukas 19, den habe ich jetzt nicht auf Folie, in Lukas 19, 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser Vers gibt uns einen Hinweis darauf, dass zu suchen etwas Aktives ist. Die Botschaft weiterzugeben ist etwas Aktives und nicht Passives. Zu suchen und zu retten. Wir sind nicht die, die retten. Davon müssen wir uns immer wieder frei machen. Wir können gar nicht retten, sondern nur Jesus kann retten. Aber die zu suchen, die Jesus mit dieser Botschaft erreichen möchte. Und aber die spannende Frage ist ja, wie kann ich rausgehen und diese Message teilen, ohne in so einem Zwang zu sein oder eine weitere To-Do zu haben? Weil ich meine, To-Dos haben wir genug, wir sind in der Weihnachtszeit. Ich muss zum Glück Weihnachten nicht kochen. Ich habe eine liebe Mami. Ich freue mich schon auf meinen Schmorbraten. Aber To-Dos haben wir alle genug. Und deswegen, wenn wir an diese Botschaft denken, sie weiterzugeben, ist es nicht selten, dass es manchmal etwas Krampfhaftes bei uns bewirkt, weil wir denken, okay, ja, Weihnachtszeit, jetzt muss ich noch evangelisieren. Aber ist es in erster Linie nicht etwas, was wir tun? Nein, es hat viel mehr damit zu tun, was du und ich, was wir sind. Und das muss Teil von dir werden. Nicht etwas, was wir in erster Linie tun, sondern so wie ich bin, so wie ich sein darf, so darf ich einladen. Ich habe 3 Schlüssel mitgebracht, ich glaube, es wird nur für 2 reichen. Die mögen mega einfach klingen. Ihr wisst, ich bin einfacher Mensch, ich will es nicht kompliziert machen, aber ich bin der Überzeugung, dass wenn diese Punkte fest in unserem Herzen verankert sind und wir sie ausleben, sie nach außen bringen, dann entwickelt diese Botschaft eine unglaubliche Kraft in unserem Leben. Und was können wir jetzt tun, damit diese Botschaft nach außen geht? Sei anders. Sei dieser eine Kauz, der aus der Reihe tanzt. Im 19. Jahrhundert lebte in Texas so ein Rancher namens Samuel Augustus, natürlich auf Englisch, der Maverick. Und ihr müsst vorstellen, die Texaner, die sind Dickköpfe, aber der war so ein richtiger, hoffentlich ist er kein Texaner, ich habe euch lieb. Der Typ war so ein richtiger Dickkopf. Jede Form der Anpassung war ihm zuwider und er wollte immer wieder den Leuten seine Unabhängigkeit demonstrieren und er weigerte sich zum Beispiel, seine Rinder mit so einem Brandmal zu kennzeichnen. Und immer wenn dann irgendwelche, das passiert ja irgendwie, ich bin jetzt kein Landwirt oder so, dass die Rinder auch einfach mal an den Wegen langlaufen und so. Und immer, wenn jemand ein Rind gesehen hat, ohne so ein Brandmal, haben die gesagt, ah, da ist ein Maverick. Und heute ist dieses Wort ein fester Bestandteil im amerikanischen Sprachgebrauch und es bezeichnet einen Menschen, der seine Unabhängigkeit über alle Konventionen stellt. Und bei den Nachfolgern Jesu war das zu Beginn nicht anders. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Christen zu Beginn waren ja alles Juden. Die haben nicht gesagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, sondern die waren Juden. Und in Apostelgeschichte 11 lesen wir zum allerersten Mal von diesem Begriff, nämlich in Antiochien. Da wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Sie gaben sich nicht selber diesen Namen, sondern Leute gaben ihnen diesen Namen, also Fremdbenennung. Und es war wohl irgendetwas an diesen Leuten dran, irgendetwas, was sie lebten, wie sie sich verhielten, vielleicht was sie dachten, das so typisch war, dass sie diese Leute so ganz klar als Christen klassifizierten. Und ich merke es aber immer wieder an mir selbst, wie ich mir manchmal den Kopf zerbreche und manchmal auch überrascht werde, wenn ich mit Menschen über den Glauben ins Gespräch komme. Da kommen so Gedanken wie, oh, was sage ich jetzt Richtiges? Was sind wohl deren Vorkenntnisse, ihre Prägungen mit Jesus oder mit Kirche? Und dann merke ich immer wieder in mir, und vielleicht geht es euch auch so, Daniel, versuch, Hauptsache, sei nicht komisch. Hauptsache, sei nicht komisch. Weil es so einige Leute gibt, die mit dem Christentum zu tun haben, die komisch sind. Und komisch sein wollen wir einfach nicht. Da gibt es vielleicht diese gesetzlichen, die so ganz stark auf Gesetze aus sind und die machen Leute manchmal nieder. Oder natürlich gibt es auch diese Merkwürdigen, wozu wir ja gerne auch dazugehören, die so ein bisschen wirken, als wären sie so voll fern vom Leben. Und da habe ich manchmal einfach den Wunsch, wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme und sage, ach, du kommst aus einer Pfingstgemeinde, dass ich einfach sage, oh, bitte steck mich nicht in diese Schublade, ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Vielleicht geht es dir auch so. Genauso wie in Gemeinde. Wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, ich rede ein bisschen schnell, Entschuldigung. Wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und über Gemeinde spreche, sage ich, ah, wir sind anders. Wir haben coole Musik. Wir sind modern, unsere Themen sind voll lebensnah, nicht so eingestaubt. Aber das ist auch nicht falsch. Und ich sage auch ganz ehrlich, das ist auch verständlich für das, was manche Leute mit Kirche so an Erfahrung gemacht haben. Aber ich merke manchmal, dass ich mich dabei ertappe, wenn ich mit Menschen über Glauben spreche, dass ich mich rechtfertige. Als wenn ich mich dafür entschuldigen müsste. Aber genau das ist überhaupt nicht das, was unseren Glauben eigentlich ausmacht. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, deswegen sandte er seinen Sohn, Jesus. Nicht eine zweite Chance oder irgendwelche gute Werte, nochmal die Gesetze, nochmal in größer, in schönerer Schrift oder so, damit die Leute das besser verstehen. Nein, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er wusste, der Einzige, der einen Unterschied in diese Welt bringen kann, das ist Jesus. Er ist der Einzige, der einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Und das haben die in Antiochien gelebt und deswegen wurden sie so genannt. Wenn du zu mir gehörst, dann bist du anders, sagt Jesus, weil ich in dir lebe. Es geht gar nicht anders. Du bist anders, weil Jesus in dir lebt. Und ich möchte dich fragen, ich habe ganz viele gemeine Fragen heute für dich mitgebracht. Hast du deine Identität, alles, was dich ausmacht, ist das in Jesus gegründet? Ist das in Jesus gegründet? Ich möchte euch ermutigen, sei anders, denn du bist anders. Christus lebt in dir. Nichts anderes wird in dieser Welt einen Unterschied machen, außer Christus in dir. Keine Musik, keine tollen Predigten, keine Location, alleine Christus in uns. Denn Christsein kommt immer von innen nach außen heraus. Und wenn das nicht so ist, dann ist das immer nur Fassade. Ich habe noch einen weiteren wichtigen Hinweis für dich, der dich ermutigen soll, anders zu sein, dass du anders bist. Wir leben in einer Parallelwelt. Besser gesagt, in zwei Königreichen. Da gibt es einmal die sichtbare, vergängliche Welt, die können wir fühlen, die können wir sehen, das ist alles hier um uns herum. Und zur selben Zeit sind wir aber schon berufen, in der Unsichtbaren zu leben. Eigentlich gehören wir schon gar nicht mehr zu dieser Welt, sondern zu der Unsichtbaren. Die sieht man äußerlich nicht, aber sie ist ewiglich, sie wird niemals vergehen, weil Christus in ihr regiert. Wir sind eigentlich gar nicht für diese Welt hier gemacht, sondern für eine andere. Lass uns mal weiterlesen. Johannes 17, die Verse 14 bis 18, da spricht Jesus ein Gebet. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt sind, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jesus sagt uns an dieser Stelle, du und ich, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht von ihr, aber wir sind in ihr. Und deshalb sind wir anders, wo wir leben. Und es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, andere Werte zu haben, etwas anderes zu denken, hey, weil du anders bist. Wir Deutschen, uns ist ja Pünktlichkeit immer ganz wichtig. Und auch feste Zeiten. Naja, wenn ich jetzt länger predige, so, dann guckst du vielleicht schon auf die Uhr, sagst du, Gottesdienst, eigentlich, Daniel, geht der nur bis 12 Uhr? Ja, ich kenne eure Gedanken. In Augsburg, ich war ja 3 Jahre lang in Augsburg, und da hatten wir auch eine afrikanische Gemeinde bei uns drin. Das ist so ein ganz bisschen klischeehaft, okay? Deswegen meine afrikanischen Brüder und Schwestern, das ist nur ein Beispiel, okay? Die haben immer nachmittags ihren Gottesdienst gehabt und der ging um 14 Uhr los. Da kamen auch ganz viele eigentlich immer pünktlich, so, ne? Aber ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Gottesdienst hatte nie ein offizielles Ende. Der ging mal bis 17 Uhr, der ging auch mal gerne bis 18 Uhr und am besten war es immer, wenn man dann im Sommer im Garten gesessen hat, Gottesdienst geht los um 14 Uhr, 14.30 Uhr kommen ein paar Leute, 15 Uhr kommen ein paar Leute, 16 Uhr kommen ein paar Leute. Und du als Deutsche denkst immer, das kann man doch nicht machen, das ist doch Gottesdienst und sowas. Aber das Coole finde ich, hey, das hat die nicht gejuckt. Das hat die nicht gejuckt. Weil, ich will nicht sagen andere Werte, aber es eine andere Kultur ist. Wir haben feste Zeiten und das ist auch gut, aber manchmal versklaven die uns auch und die sagen, hey, feste Zeiten, da sind wir kulturell anders geprägt, da müssen wir uns doch nicht anpassen. Und das finde ich so genial. Habt den Mut, anders zu sein. Denn wenn Menschen in unserem Umfeld, in deinem Umfeld nicht merken, dass du anders bist, dann solltest du dir die Frage stellen, woher kommt das? Ja, und ich weiß, manchmal machen wir uns so viele Sorgen, nicht anders zu sein. Wir wollen geliebt sein, wir wollen angenommen sein. Aber eins muss uns klar sein, wir sind berufen. In Berufung liegt ganz viel Kraft. Und wenn wir Berufung folgen, dann segnet Jesus das. Dann kommt das zum Vorschein, was eigentlich schon längst in uns drin ist. Und wir sind berufen, anders zu sein. Jesus sagt, du und ich sind Licht und Salz in dieser Welt. Und wir wissen, Licht stellt man nicht unter einen Eimer. Das macht keinen Sinn. Wir würden jetzt nicht die Lichter abhängen und sagen, Hauptsache Licht ist an, aber wir würden sie niemals zudecken. Und so macht es auch keinen Sinn, als Christ nicht anders zu sein. Es macht keinen Sinn, weil Jesus uns dazu berufen hat. Bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule, im Sportverein, im Hasenverein und natürlich auch in der Muckibude, ja? Und an der Kasse. Das ist ganz wichtig. Und für mich natürlich im Auto. Beim Autofahren ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, anders zu sein. Aber ich glaube, jeder kennt von uns dieses Szenario. In der Kasse, Schlange ist sowieso schon lang, nur eine Kasse ist da und dann ist diese Frau da oder der Mann da. Oh, Entschuldigung, zweimal abgehoben, Entschuldigung. Kann mal kurz der Chef kommen? Wir kennen das alle, oder? Sei du an der Kasse, der dieser Person ein Lächeln schenkt. Hey, weil du weißt, Gott liebt diese Person unendlich. Ihr glaubt gar nicht, was ein ehrliches Lächeln in dieser Welt bewegen kann. Ein ehrliches Lächeln oder ehrliches Interesse an Menschen. Oh, Entschuldigung, habe ich euch gar nicht alle Verse gezeigt? Das ist Johannes 8, Vers 12, okay? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist das Licht der Welt. Aber er ist nicht nur das Licht, dem wir nachfolgen, sondern ein Licht, das auf unser Leben scheint, auf unser Umfeld. Und in diesem Licht können wir Dinge anders sehen. Wir können Tatsachen betrachten und sie in einem ganz anderen Licht deuten, nämlich im Licht von Jesus. Und deswegen können wir auch zu ganz anderen Schlüssen kommen. Doch, das möchte ich noch erzählen. Ihr seid gut drauf, oder? Okay. Römer 12, Vers 2. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erinnerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollten anders denken und wir sollten uns nicht anpassen. Wir können weiterdenken, was man gerade sieht. Warum? Weil in uns ein Gott lebt, dessen Gedanken viel größer sind als unsere. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an den Bericht von der Taz erinnern kann. Das war so eine Zeitschrift aus Bremen und ich muss euch sagen, ich denke da so gerne dran, ich liebe diesen Bericht. Und eigentlich sollte der richtig schön bei uns in so einem schönen Rahmen aufgehangen werden. Da war ein Redakteur, der hat sich unsere Gemeinde angeschaut, hat so ein paar Sachen drüber geschrieben und was ich genial fand, er hat Sachen geschrieben, obwohl der, glaube ich, ein richtig krasser Atheist ist, er hat Sachen geschrieben, die konnte er nicht leugnen. Sachen, die er gesehen hat, wo er gesagt hat, das muss ich aufschreiben. Und das war so genial, wie er geschrieben hat, wie er hier reinkam, Menschen offen waren, interessiert waren, so freundlich, dass sie mit der Freundlichkeit ihm schon fast ins Gesicht gesprungen sind. Das war übrigens unser lieber Tinay. Und der hat gemerkt, hey, hier ist was nicht normal. Und das musste er schreiben und das war sogar ein bisschen komisch für ihn. Und deswegen sei ermutigt, sei anders, weil ein anderer in dir lebt. So, der zweite Punkt. Den dritten Punkt machen wir nicht mehr. Sei verfügbar. Das Interessante ist, Jesus hat nie für Erweckung gebetet. Jesus hat nie gebetet für Erweckung, sondern er hat gebetet für Arbeiter, die die Ernte einfahren, Arbeiter, die verfügbar sind, um mit anzupacken. Wir lesen in Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Jesus gibt uns hier ein Gebetsanliegen. Betet für Arbeiter. Betet, dass Arbeiter kommen. Dass es mehr von denen gibt, die am Reich Gottes mit anpacken. Die einladen, die einen Unterschied machen, die Menschen dienen und ihr Bestes suchen. Menschen, die Gottes Liebe praktisch werden lassen. Und wenn wir über einen Arbeiter sprechen, da wird uns, glaube ich, ganz schnell klar, dass wir, wenn jemand ein Arbeiter ist mit einem Auftrag, dann ist der klar definiert und er führt diesen aus. Wenn du einen Job hast, eine klare Aufgabe, dann bist du dafür da, diese Aufgabe auszuführen. Wenn du ein Lehrer bist, dann ist deine Aufgabe, rumzusitzen und zu schauen, dass die Kinder keinen Mist bauen. Ist doch ganz klar definiert, oder? Ja, ihr schmunzelt, es ist doch klar. Ein Lehrer ist dafür da, um zu lehren. Der Job ist ganz klar definiert. Der kann sagen, so hey, ich mache im Mitarbeiterraum immer die Stühle sauber und ich koche immer morgens Kaffee. Nein, das ist gar nicht deine Aufgabe. Ist schön, wenn du das machst. Aber der Lehrer ist da, um Schüler zu lehren. Und Gott hat uns berufen, also jetzt sind wir wieder bei dem Begriff Berufung, da liegt Kraft drin, seine Arbeiter zu sein. Gott hat uns berufen, seine Arbeiter zu sein. Und meine Frage ist, haben wir unsere Aufgabe noch im Sinn? Denn eins kann ich dir heute Morgen sagen, wir sind nicht hier, um schöne Gottesdienste zu feiern, schöne Songs zu singen. Ich weiß, manchmal bist du stolz darauf, ich manchmal auch, einmal in der Woche sonntags in den Gottesdienst zu gehen, aus dem Bett zu kommen oder vielleicht sogar noch einmal in der Woche in den Hauskreis zu gehen. Nein, Jesus' Auftrag ist klar. Geht hinaus in die Welt und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Der Grund, warum es unsere Gemeinde gibt, ist, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus hören. Und haben wir diese Aufgabe noch im Blick? Oder sind wir schon betriebsblind geworden? Das passiert viel leichter, als man glaubt, dass andere Dinge diesen Auftrag verdrängen. Egal wie unterschiedlich wir hier sind, unser gemeinsames Ziel ist es, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Weißt du das überhaupt noch? Oder wusstest du das überhaupt? Und ich möchte euch eins sagen, das kann in unserem Leben so unterschiedlich aussehen. Die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen, ist hier nicht auf eine Bühne beschränkt, wo ich predige, andere Leute Musik machen. Ich habe das schon vor 3 Wochen gesagt, da habe ich noch Werbung gemacht für den Kaffeedienst. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich es liebe, nach dem Gottesdienst dort hinzugehen. Natürlich auch wegen Kaffee, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich liebe es, dorthin zu gehen. Und ich schnapp mir das Ding nicht selber, die Kanne, sondern dann kommt ein netter Mitarbeiter und er schenkt mir ein unglaublich schönes Lächeln. Sagt, hey, wie viel, yes, lass mal Applaus geben für unsere Kaffeeleute. Hey, die schenken mir immer ein schönes Lächeln, fragen, was dürfen sie mir geben und sowas. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist immer ein Highlight in meiner Woche. Immer jemanden im Kaffeedienst zu sehen und einen kurzen Plausch mit dem zu halten. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr wirklich einen Unterschied machen wollt, Kaffeedienst, okay? Dann wird Gott später zu dir sagen, so hey, du hast einen unglaublichen Dienst gemacht, dadurch hat der Daniel durchgehalten. und um die Runden gekommen und sowas. Wenn mir meine Aufgabe bewusst ist, dann ist das meine Passion, meine Passion. Und nicht nur ein Job, es ist deine Berufung. Wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann ist es eine Berufung, nicht ein Job. Und du trägst zum großen Ziel bei. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben unseren Wert in Gott, unsere Identität. Und wir dienen Kinder Gottes. Wir dienen, weil wir verstanden haben, wer wir sind in Christus. Und das beschränkt sich nicht nur auf den Gemeindedienst, verfügbar zu sein, sondern auch in unserem Umfeld. Wir sind immer so beschäftigt, dass wir manchmal gar nicht sehen, was Gott alles Geniales in unserem Umfeld machen kann. Wisst ihr, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, und ich bin manchmal lange im Fitnessstudio, ich bete immer, Gott, öffne Türen. Lass mich hier ein Unterschied sein, öffne Türen, mit Leuten zu sprechen und mit ihnen über den Glauben zu sprechen. Und so hat Gott auch dir Möglichkeiten in deinem Umfeld gegeben. Aber die Frage ist, sind wir verfügbar für Gott? Okay, ich möchte nochmal zusammenfassen. Gott liebt diese Welt, deswegen will er zurückhaben, was zu ihm gehört. Sei anders, hab den Mut, anders zu sein, weil du eine andere Identität hast. Du bist berufen, einen Unterschied zu machen. Sei verfügbar, lass dich von Gott gebrauchen, dass Gott durch dich wirkt und er seine Liebe zu den Menschen bringen kann. Und den letzten Punkt, den ich jetzt ganz kurz zusammenfasse, ist, zeig ihnen Jesus. Weil nur Jesus retten kann. Und das nicht auf eine verurteilende Weise, sondern in der Güte und Demut, in der Jesus auf diese Welt kam. Mit einer unglaublichen Liebe, die bereit war, alles zu verlassen, was ihn lieb war. Und ich möchte euch ermutigen, in 1,5 Wochen, glaube ich, in 1,5 Wochen feiern wir Heiligabend und es ist in Deutschland immer noch eine unglaubliche Chance, Menschen mit der Botschaft in Berührung zu bringen. Ihr wisst es, Heiligabend ist der einzige Tag, wo Deutsche noch sagen, hey, ich gehe in einen Gottesdienst, wo Menschen aus Tradition irgendwo diese Offenheit haben. Aber es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu bekehren, sondern wir möchten ihnen nur diese Botschaft weitergeben. Mehr musst du gar nicht tun. Zu mehr hat dich Jesus gar nicht berufen. Und sie dürfen entscheiden, wie sie auf diese Botschaft reagieren. Aber nutze deine Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat, die genialste Botschaft der Welt zu teilen. Und wenn du noch nicht diese Botschaft angenommen hast, dann gilt diese Botschaft auch heute Morgen dir. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn sandte, weil er dich bei sich haben möchte. Weil du zu ihm gehörst und er möchte, dass er dein Kind ist. Wir haben die genialste Botschaft und das müssen wir uns immer wieder in unsere Herzen schreiben. Und wir leben es, wenn wir anders sind. Nicht komisch anders, sondern weil wir Christus in uns haben. Amen.